Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ich sagte, wie es ist, Einkommen. Graz ist eigentlich die perfekte Stadt für dich, finde ich. So irgendwie.
Du hast gestern mir noch geschrieben, dass sie herrlich grindig ist. Ja. Und jetzt ist es die perfekte Stadt für mich. Also, ich muss doch sehr bitten.
Ja, aber man ist recht schnell im Land draußen. Die Leute sind Wahnsinn eigentlich. Es ist eine junge Stadt, wie ich gestern festgestellt habe, im Stadion von Sturm Graz. Aber was mir besonders gut gefallen hat, ich bin recht früh hingefahren, weil ich kenne ja die Parkplatzknappheit, außerdem hatte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun am Donnerstagnachmittag. Ich war eben, wer es nicht gesehen hat, aber der Einkommen hat netterweise den Tweet ja geliked beim Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und PSV Eindhoven und bin relativ früh hingefahren und gehe dann so am Stadion vorbei und da sind halt so ein paar alte Kneipen, in Österreich würde man fast sagen Tschecherl, und da sitzen zwei Pensionisten, der eine hat den Klassiker vor sich liegen, den Schinken-Käse-Toast in der rechten Hand, hat im Mund einen Chick, der natürlich angezündet ist, während er seinen Schinken-Käse-Toast isst, den er in Ketchup eintaucht und spielt mit dem anderen, der ungefähr gleich aufgestellt ist, Karten. Dann haben wir gedacht, das ist doch, wenn man es nicht selber isst, dann ist es doch herrlich, diese Leute zu beobachten. Ist das nichts für dich, sowas? Nein, es ist wirklich groß.
Also ich sehe mich da absolut wieder.
Ja, natürlich.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ob bei der jungen Stadt, ob bei dem Zigaretterl im Mundwinkel, dem Schinken-Käse-Toast.
Das ist ein großer Mythos, oder?
Hast du mich. Beim Kartenspielen hattest du mich am Ende.
Der Schinken-Käse-Toast ist doch ein großer Mythos irgendwie, oder? Dass man den nicht zu Hause macht, was genau 8 Minuten dauert, aber die wenigsten haben bei uns zu Hause oder haben zu Hause ja die Möglichkeit, so einen schönen Toaster von oben, also der wirklich von beiden Seiten bräunt. Daran ist es immer.
Du meinst einen Sandwich-Maker?
Einen
Sandwich? Der kostet im Angebot 5,50 € in der Aktion bei Aldi oder sowas.
Ja, pass auf, also, das Problem des Sandwich-Makers ist aber, dass er den Toast schon in zwei Seiten teilt. Wenn du verstehst, was ich meine. In zwei Hälften teilt.
In zwei Hälften, ja.
In zwei Hälften teilt.
Diagonal meistens.
Ja, aber der klassische Schinken-Käse-Toast wäre natürlich, dass du ein Teil hast, das oben und unten eine Heizplatte hat und dass du dann, wir hatten mal sowas, und dass du dann zusammenfaltest. Aber ich weiß nicht, was aus der bei unserem Umzug nach Amerika 1998, dieses Teil ist verloren gegangen und wurde nie mehr wieder gefunden oder gegeben.
Ja, aber was willst du auch mit einem 230-Volt-Teil im 110-Volt Amerika?
Naja, wir ahnten ja, dass wir nicht ewig dort bleiben werden und haben jetzt irgendwo unsere Sachen untergestellt. Na, anyway. Also ich war viel.
Da war der Schinken-Käse-Toaster, war das natürlich das wichtigste Utensil. Ganz ehrlich, Schinken-Käse-Toast ist eklig. Eigentlich schämt man sich dafür, wenn man den isst. Deswegen isst man ihn wirklich nur zu Hause oder stark angetrunken irgendwo, wo einem schon alles wurscht ist. Aber wenn man die Wahl hat, wird man nicht zum Schinken-Käse-Toast greifen. Schinken-Käse-Toast ist die Nahrung des, wie soll man sagen, des völlig desillusioniert Verzweifelten.
Na, wie hat Karl Lagerfeld
gesagt? Verzweifelt ist, dass er es gar nicht mehr weiß.
Wie hat Karl Lagerfeld gesagt? Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Darf man das auch über den Schinken-Käse-Toast sagen?
Zumindest temporär.
Ja. Was natürlich nicht funktioniert mit diesem fantastischen Sandwich-Maker ist der Toast Hawaii. Aber da gibt's ja von Oliver Kalkofe eine fantastische Serie, wie er Achim Menzel möglicherweise nachmacht, einen Moderator muss es gewesen sein, aus dem östlichen Teil der Republik. Und das kann man gerne, ich bin mir sicher, man findet es irgendwo auf YouTube. Oliver Kalkofe als Achim Menzel, der den Toast Hawaii macht. Wir haben noch gar nicht, nein, lass mich noch ganz kurz über den Abend gestern erzählen, weil ich finde, dass Ergebnisse überbewertet werden. Sturm hat 1-4 verloren gegen Eindhoven, aber ich bin dann in die Stadt reingegangen, es ist ja nicht weit, das ist auch das Schöne. Also man kann fußläufig vom Also wenn du von der Allianz Arena fußläufig nach München reingehen möchtest, dann viel Spaß, da bist du etwas länger unterwegs. Aber wenn du von der Merkur Arena in Graz Richtung Innenstadt gehst, ein halbes Stündchen, alles gut, du bist mitten dort und ein halbes Stündchen bist wieder zurück, naturgemäß, und in Graz Innenstadt länger als eine halbe Stunde, hast eh nichts zu tun, sehr, sehr schön. Und da hatte ich schon ein paar Fanhorden gesehen. Und meine Information war, dass Fans von PSV Eindhoven eine Kneipe zerprügelt hätten, schon am Vormittag, aber wie sich dann herausgestellt hat, nur auf Provokation der Sturmfans. Das nur als Kerninformation. Und dann bin ich also relativ früh, auch weil ich keinen Schirm dabei hatte und weil es zu schiffen begonnen hat, ins Stadion gegangen, alles überdacht, Plätze wunderbar, und es ist einfach schön gewesen, Markus, obwohl es 1:4 war, aber ich bin auf der Seite gegenüber dieser schwarz-weißen Wand der Sturmfans gesessen. Mir zur Rechten die Fans von PSV, aber zum Glück zwei Sektoren entfernt, weil bei allen vier Toren, die Eindhoven geschossen hat, wurden Bierbecher aus dem Fansektor der Holländer, der Niederländer, in den Fansektor der Grazer geworfen. Und natürlich umgekehrt beim einen Tor der Grazer rückwärts in den Fansektor von Eindhoven. Es war ein absolut fantastischer Abend, vor allen Dingen in der Zeit zwischen dem 1:2 und dem 1:3, das Philipp Max geschossen hat, ein abgefälschter, das ist genau bei meinem Tor passiert, ein abgefälschter Weitschuss, den der viel zu kleine Sturmtorwart Jörg Siebenhandel nicht halten konnte, Siebenhandel davor fantastisch pariert, aber das war aus kurzer Distanz, den Weitschuss, den hat er dann nicht parieren können. Also Ergebnisse, das ist meine Quintessenz des gestrigen Abends, werden überbewertet, das Erlebnis war toll. 15.026 handgezählte Zuschauer, angeblich alle entweder getestet, geimpft oder genesen. Ich glaube es erst, wenn ich in 5 Tagen keine Symptome habe.
Erlebnis vor Ergebnis, könnte man also sagen.
So stark.
Die Nachricht, jetzt hast du natürlich die Nachricht des Wochenendes komplett übergangen, die ja war, zumindest für alle Zuschauer, ZuhörerInnen und draußen in Bayern, dass nämlich Clubs, Diskotheken und, jetzt sind wir nämlich bei C und D gewesen, da fehlt das B, und Bordelle wieder öffnen dürfen.
Ja, aber wie, unter welchen Umständen? Ich wusste gar nicht, dass Bordelle geschlossen hatten jetzt.
Hatten sie die ganze Zeit. Da darf man sich nicht irritieren lassen von den Anzeigen in auch durchaus normalen Tageszeitungen und Werbeblättern, in denen dann immer steht Haus- und Hotelbesuche und Uschi 52 besucht und so weiter.
Uschi Vollbusig?
Uschi Vollbusig. Das möglicherweise auch. Das lief offensichtlich völlig unbehelligt weiter. Weil, gut, der Besuch an sich ja wahrscheinlich auch völlig okay ist. Aber ab jetzt darf das Ganze wieder im professionellen Rahmen, im wirklich professionellen Rahmen verlaufen. Man braucht aber einen PCR-Test. Also für alle, die sich jetzt schon freuen, man braucht doch einen PCR-Test, aber auch für die Clubs und Diskotheken, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich denke aber, es sei denn, man ist genesen oder geimpft.
Also ich habe gestern mir wirklich gedacht, ob es nicht sogar 4G waren, die da gefordert waren in Graz, nämlich das 4. G für gefälscht. Wie viele dieser jungen Menschen, und es waren viele junge Menschen dabei, aber ich bin in der allerletzten Reihe gesessen, also wirklich in der allerletzten Reihe oben, und hatte trotzdem sehr gute Sicht auf alles. Um mich herum, ich bin ja eher da, damals, Markus, als du noch ins Stadion gegangen bist, als Fan. Wie muss man sich den Anchorman als Fan vorstellen? Lieder mitsingend, klatschend, stehend, schreiend, wenn ein Tor fällt. Wie muss man sich dich vorstellen?
Ja, schreiend, wenn ein Tor fällt, natürlich, klar.
Ja, singend auch?
Singend eher nicht, nein.
Nein,
nein, ich hab das ja schon mal gesagt. Ich finde, wenn man schon Eintritt für etwas zahlt, dann erwarte ich die Unterhaltung.
Ja, aber ich erwarte, von den anderen Fans unterhalten zu werden. Das erwarte ich.
Absolut. Ich gehe ja nicht ins Konzert mit meiner Geige, Gitarre oder mit dem Flügel im Schlepptau, sondern ich gehe in ein Konzert, um dann dort unterhalten zu werden. Und genauso ist das im Stadion auch. Ich bin Operettenpublikum.
ich ja auch. Das stelle ich auch beim Fußball fest. Natürlich wäre es mir gestern Abend durchaus recht gewesen, wenn Sturm gewonnen hätte. Aber auf der anderen Seite, auch als sie dieses eine Tor geschossen haben, A, bin ich schon gestanden, B, wäre ich auch nicht aufgesprungen, wenn ich nicht schon gestanden wäre. Ich bin da mehr der stille Genießer und ich war Anfang letztes.
Aber entschuldige, da muss ich unterbrechen.
Bitte unterbrechen.
Du kannst doch nicht beim Tor der eigenen Mannschaft einfach sitzen bleiben.
Ich wäre, naja gut, ich wäre aufgestanden, um zu sehen.
Nee, du wärst.
Nein, ich war davor schon. Ich habe die ganze zweite Halbzeit, weil es ja letzte Reihe war, weil niemand hinter mir war, ich habe die ganze zweite Halbzeit stehend mir angeschaut.
Aber du bist nicht hochgesprungen, hast die Arme hochgereckt.
Nein. Das letzte Mal, als ich bei irgendeinem Sportereignis die Arme hochgereckt habe, war beim Matchball von Roger Federer gegen Rafael Nadal, Australian Open Finale 2017. Da habe ich vielleicht den kleinen Finger der linken Hand hochgereckt, aber nicht mal das. Nein.
Tochter kürzlich.
Oh ja, das stimmt natürlich. Deutsche Meisterin geworden. Ja, deutsch wäre schön, bayerische Meisterin. Und das in der Tat, das hat mein Herz eigentlich in sportlicher Hinsicht in letzter Zeit am meisten erhoben. Dieses Siegtor von Lucy. Ich war, apropos Operettenpublikum, Markus, du kennst den auch, ich weiß nicht, ob du ihn schätzt, aber ich war vor jetzt schon 10 Tagen im Hof, also im Innenhof des Deutschen Theaters bei einer Lesung von Axel Hacke. Da kommt keine Reaktion.
Ich kenne Axel Hacke nicht persönlich, ich kenne nur einige seiner Artikel und Stücke.
Und du bist,
ich diskutiere das, dass du das machst.
Ja, also das ist natürlich jetzt die Krux, nachdem ich die Süddeutsche jetzt seit 7, 8 Jahren nicht mehr per Papier, sondern nur noch digital lese. Und die Kolumne von Axel Hacke, früher hieß ja das Beste aus meinem Leben, jetzt heißt sie das Beste aus aller Welt. Das Magazin schaue ich mir kaum mehr an. Und deshalb habe ich schon lange nicht mehr Axel Hacke gelesen, aber der Vortrag war schön. War gut. Ich war sehr, sehr froh, dass ich eine Mütze mitgenommen habe. Nicht jene, mit der wir gemeinsam mal Radfahren waren, wenn du dich erinnern kannst, wo du ja, einen ganz, ganz...
Das kriege ich gar nicht mehr aus meinem Gedächtnis. Und ich habe es auch mit deinem Kontakt auf meinem Handy verknüpft. Also für die 3 Momente, in denen mich Jens Röber anruft, sehe ich dieses Bild und weiß, geh nicht hin.
Aber ich würde zwingend dich bitten, dass du mir im Gegenzug, weil es einfach unfair ist, dieses andere Bild von dir nämlich schicken würdest. Das wäre mir eine ganz
große... Ich sehe darin keine Unfairness, denn ich habe die Bildrechte an dem Foto, das ich von dir gemacht habe, weil ich selbst fotografiert habe. Und ich habe die Rechte natürlich an dem Bild von mir, weil nur ich die Fotografinnen und Fotografen kenne und weil nur ich darin abgebildet bin und weil ich vor dem Betreten der Festivität nichts unterschrieben habe, keine Abtretungserklärung.
Dein
Foto wurde im öffentlichen Raum gemacht.
Das ist korrekt. Noch dazu muss man natürlich schauen, ob wir die Straßenverkehrsordnung nicht verletzt haben, weil wir beide auf dem Fahrrad waren. Aber ich fürchte, dass du hier recht hast. Aber jedenfalls, Axel Hacke war sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr nett, auch wunderbar vorgetragen. Ich habe mir schon überlegt, soll ich mal ein Buch schreiben? Weil die Welt wartet auf mein Buch. Aber nachdem ich jetzt wieder gehört habe, was Axel Hacke geschrieben hat und wie er es vorgetragen hat, da muss ich sagen, da fehlt mir dann doch sehr, sehr viel auf ein Buch, das meinen Ansprüchen genügen würde. Aber was auch sehr nett war, wie gesagt, ich habe die Mütze mitgehabt und das war gut, weil ich bin schon kurz nach Beginn, habe ich mir die Mütze aufgesetzt und Axel Hacke hat dann erkannt, dass viele seiner dann doch älteren Zuhörer jetzt schon frieren und hat die Veranstaltung dann nach 1,5 Stunden beendet, hat eine ganz kurze Zugabe gegeben, war völlig okay, glücklich nach Hause gegangen. Da übrigens nicht verlangt irgendeinen Testnachweis. Also es stand zwar, dass man, aber soweit ich mich erinnern kann, also ich zumindest wurde nicht kontrolliert. Ich hätte natürlich alles am Mann gehabt, aber erstaunlich. Naja.
Aber es war ja draußen.
Es war draußen, ja gut, gestern war auch draußen. Gestern also
war es in großem Abstand? War der gesessen in größerem Abstand? Wahrscheinlich mit Maske auch?
Nee, ohne Maske, aber es waren immer nur 2 Stühle nebeneinander, dann 1,5 Meter Abstand und so weiter und so fort. Also dieser Innenhof des Deutschen Museums, eigentlich sehr nett aufgebaut. Und da gibt es jetzt eben in München, das heißt irgendwie Eulenspiegel, das scheint eine neue Vermarktungsagentur für Künstler zu sein. Und das ist schwer in Ordnung. Schwer in Ordnung. Markus, wann planst du ihn zu sehen? Keine Zeit zu sterben. Thomas Wagner und ich haben schon unabhängig voneinander unsere Karten gebucht.
Und sitzt ihr nebeneinander?
Nein. Weil Thomas Wagner wird ihn am Sonntagabend sich geben. Ich hingegen werde ihn Montagabend in München mir anschauen.
Krass. Ich habe noch keinen Plan dafür. Ich glaube, ich werde ihn sehen, wenn er...
Wenn er bei dann, Sky dann im 007-Kanal also läuft.
Wenn es noch kalt ist, dort anläuft vielleicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich noch gar keinen Plan. Es dürfte auch niemanden erschüttern oder überraschen, wenn sich daran nichts ändern wird.
Hast du das Bild von Daniel Craig am roten Teppich gesehen, auf dem roten Teppich?
Nein.
Ja, okay, er hatte ein Sakko an. Ich meine, es wäre irgendwo ins Pinke reingegangen. Hat keinen schlanken Fuß gemacht, aber was wollen wir machen? Wir machen Folgendes, wir machen eine Pause und kümmern uns dann um die herausragende deutsche Fußball-Bundesliga.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub
und dem Puntigammer Ultra Jensi.
Hat mir gestern Thomas Wagner übrigens auch, ich habe ihm die Stimmung beschrieben, dann hat er mir eine zweisekündige Sprachnachricht geschickt und sagt, du liebst einfach Puntigammer. Was ja insofern nicht stimmt, als dass Puntigammer der Sponsor ist und Puntigammer ein Bier ist und ich natürlich ums Verrecken kein Bier trinken würde. Anyway, unser erstes Spiel, der VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe diese Szene nicht gesehen, Markus, am Dienstagabend, diesen umstrittenen Elfmeter, der gegen Wolfsburg, bei Wolfsburg gegen Sevilla gepfiffen wurde. Warum nicht? Weil ich am Fernseher geklebt bin, hier bei meinen Eltern, am Mittwoch war es natürlich, um mir die Salzburger anzuschauen, die 2-1 gegen Brügge gewonnen haben. Aber Wolfsburg hat gegen kein anderes Team so viele Siege wie gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert, nämlich 22, seit 16 Heimspielen gegen Gladbach ungeschlagen. Also ich stelle mir mal das so vor, dass Wolfsburg, nachdem sie 1-0 geführt haben, gegen Sevilla auch eigentlich gut benannt waren. 13 Punkte nach 6 Spielen, zweitbeste Bundesliga-Start für Wolfsburg. Allerdings, wir dürfen nicht vergessen, letzte Woche in Hoffenheim verloren. Bei bet365 schaut das Ganze so aus, dass die Wolfsburger leichter Favorit sind mit 2,1. Na, vielleicht doch höher, ein größerer Favorit. 2,1 die Quote, also bei bet365 für einen Heimsieg. 3,6 für einen Unentschieden. 3,4 für einen Auswärtssieg der Gladbacher. Für den was spricht, Markus?
Ich bin ein bisschen überrascht von den Quoten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Gladbacher haben mich ja am ersten Spieltag schon fast überzeugt.
Ja, aber nur
da. Weil da auch Jan Sommer natürlich einen Top-Tag hatte, haben mich danach größtenteils sehr enttäuscht. Und dann habe ich sie doch auch wieder gut gesehen gegen klar ersatzgeschwächte Dortmunder. Aber trotzdem, ich sehe hier die Gladbacher im Vorteil in der Favoritenrolle.
Nein, wirklich?
Doch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Verrückt.
Nicht, weil die Gladbacher in Wolfsburg immer schlecht ausgesehen haben. Da haben sie ja nur 6 der 21 Partien in Wolfsburg nicht verloren. Also sprich, 2 gewonnen, 4 unentschieden gespielt. Das ist schon eine ziemlich heftige Statistik. Und auch nicht, weil die Gladbacher die ersten 3 Auswärtsspiele in dieser Saison verloren haben. Das ist alles Geschichte und vorbei. Ich sehe vor allem die Gladbacher als Favorit, weil ich die Wolfsburger einfach als nicht gut genug ansehe. Gerade wie sie sich zuletzt gezeigt haben. Sie haben sich selber Füße und Beine gestellt, haben sich selber geschlagen, sind aber nicht in der Lage oder dürfen das nicht tun, weil sie schon, wenn sie sich nicht selbst im Weg stehen, es schwer genug haben, A, Tore zu machen und auch B, dann keine Tore zuzulassen. Ich glaube, dass Gladbach das gewinnt, nicht zwingend hoch, aber so ein 2-1, also 1-2 in der Statistikersicht, ist, glaube ich, ein realistisches Ergebnis.
Da sind wir auseinander. Ich glaube, das wird ein 1-0 für Wolfsburg. Ein ganz schmuckloses 1-0 für Wolfsburg, glaube ich. Aber gut, deswegen, that's why we play the games. Unser zweites Spiel, VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 von Hoffenheim. Stuttgart erst bei 5 Punkten zum Vergleichszeitpunkt im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison waren es schon 9. Seit 5 Bundesligaspielen sieglos, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ich glaube, zu Beginn des Jahres, zu Beginn der Spielzeit gab es diesen Heimsieg gegen Fürth letzte Woche. Immerhin oder nur? Das ist die Frage. 0-0 bei Bochum. Die gute Nachricht, wenn Hoffenheim kommt, dann hat es in letzter Zeit immer ganz gut ausgeschaut für Stuttgart. Seit 4 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, davon 3 gewonnen. Die Quoten bei Bet365 in diesem Spiel extrem ausgeglichen mit einem, das ist für mich jetzt überraschend, dass Hoffenheim hier Favorit ist. Auswärtssieg Hoffenheim gibt 2,45:1 bei Bet365, Heimsieg Stuttgart 2,62:1, also natürlich ausgeglichen, aber schwierig. 3,75 für einen Unentschieden, Markus. Also hier, ich weiß es nicht. Hoffenheim hat mir letztes Jahr immer gesagt, ja, im Herbst vor allen Dingen ganz schwierig, so viele Verletzte und Corona und überhaupt. Jetzt höre ich davon nichts, aber das 3-1 gegen Wolfsburg hat mich jetzt noch nicht vollends überzeugt. Ich sehe hier keinen Hoffenheimer Sieg. Ich sehe hier ein schmuckvolles 2-2.
Das wäre ehrlich gesagt auch mein Tipp gewesen. Die Hoffenheimer, die ja immerhin schon 8 Punkte haben nach 6 Spielen, das ist ihre beste Startbilanz seit 4 Jahren, sind also sehr ordentlich, aber wie immer so ein bisschen auch unter dem Radar so in die Liga reingestartet. Haben ja am letzten Spieltag eben gegen die Wolfsburger gewonnen, das Ganze nach Rückstand. Und was bei den Hoffenheimern eben sie auch so unter den Radar fliegen lässt, ist, weil das auch Tore sind, die meistens dann auch Standardsituationen erzielt werden. Das heißt jetzt nicht, dass die weniger zählen. Ja?
Nur nein, frag nach bei Robert Lewandowski übrigens.
Aber es ist natürlich immer schöner, wenn da so ein bisschen Spielfluss vorher entstanden ist. Ich würde auch tatsächlich sagen, also ich sehe die Stuttgarter nicht so schlecht wie ihre Bilanz. Und entsprechend ein Unentschieden, durchaus unterhaltsames, würde ich auch sehen. Die Tendenz geht für mich aber schon zur 2. Aber ein 2-2 wäre das ja.
Ja, da geht die Tendenz bei dir sogar zu 2-2 an, wie bei mir.
Ja.
Ja. So, unser nächstes Spiel ist, ich weiß nicht, warum wir sie jede Woche dabei haben, weil, aber ist ja wurscht, es macht ja auch Spaß, über Hertha BSC zu sprechen. 0-6 vergangene Woche in Leipzig. Und ich habe, ich habe die zweite Halbzeit gesehen, da stand es ja schon 3-0. Für Leipzig und ganz ehrlich, wenn Berlin da 10 Tore bekommt, dann dürfen sie sich auch nicht beschweren. Leipzig hat so unfucking fassbar viele Chancen vergeben, dann auch in der zweiten Halbzeit Nkunku und Mukiele. Das war ganz, ganz bitter. Aber es stehen eben schon 18 Gegentore nach 6 Spielen. Das ist die schwächste Abwehr dieser Bundesliga-Saison. Die gute Nachricht, wenn es gegen Freiburg geht, seit 5 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, in 15 Bundesliga-Heimspielen ebenso viele Tore erzielt, nämlich genau 15. Wahnsinn, wie ich das gerechnet habe. Das ist natürlich jetzt die große Frage, Markus. Wir gehen einfach mal davon aus, dass Hertha ein Tor gegen Freiburg erzielt. Wird das zu einem Punkt oder vielleicht sogar zu 3 Punkten reichen? Die Buchmacher bei Bet365 sagen eher nein. 2,9:1 die Quote für den Heimsieg von der Hertha, 3,4 Unentschieden, 2,4 Auswärtssieg. Jetzt habe ich gelesen unter der Woche, dass Christian Streich gesagt hat, nein, wir sind kein Spitzenteam. Aber ich finde es ja geil, dass Freiburg eigentlich jetzt schon sagen kann, mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.
Bei Freiburg, da muss man natürlich aber eins auch mal sehen. Es gibt zwei Mannschaften in der Bundesliga, die sind noch ungeschlagen. Das sind die Bayern und Freiburg. Das ist der SC Freiburg, genau. Und mit 3 Siegen, 3 Unentschieden. Aktuell die längste Serie, die Freiburger zu einem Saisonstart hingelegt haben, dass sie eben in den ersten 6 Spielen besiegt sind. Das ist absolut top, zeigt eben auch die Entwicklung. Dann noch dazu 4 Gegentore nur, damit sind sie zweitbeste Abwehr hinter Mainz. Ich würde schon sagen, dass ich die Freiburger auch hier, gerade eben auch aus psychologischen Gründen, weil dann spielen sie eben auch noch auswärts bei einer Mannschaft, die zuletzt die Hütte so richtig voll bekommen hat. Da erwartet man natürlich vom Heimteam eine Reaktion und gegen wen kann man dann sehr gerne ins offene Messer laufen beziehungsweise sich eine blutige Nase holen. Da sind die Freiburger fast schon eine perfekte Mannschaft. Bei Hertha und bei den Zahlen von Hertha darf man nicht vergessen, dass das eine Defensive ist, die eine um 4 Tore erhöhte, wie kann ich das
sagen? Expected Goal.
Ja, expected wieder raus.
Expected Goal Statistik hat.
Jein. Um 4 Tore verringerte Expected Goals Against Statistik hat, als es die Gegentore tatsächlich aussagen. Habe ich das jetzt endgültig und verwirrend genug gesagt? Also eigentlich hätten sie vier Tore weniger kassieren müssen bislang, heißt dann eben auch, dass es vielleicht beim Torwart nicht so ganz klappt und dass der Gegnerdruck eben nur eine gewisse physische Präsenz zeigt, aber nicht dann auch noch den Willen, an den Ball ranzukommen. Oder vielleicht hast du einfach auch immer den Gegner in einer richtig guten Verfassung. Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Vielleicht geht die Hertha sogar in Führung, aber ich glaube, Freiburg gewinnt das 2-1.
Ja, schön. Gestern übrigens wollte ich auch, da gibt es ja, das Geile in Österreich ist ja, es gibt ja sogar ein Wettbüro im Stadion, wenn du schon mal drinnen bist. Und mein Tipp wäre gewesen 1-2. Zum Glück habe ich da nichts getippt, aber 1-2 wäre auch, also vom Gefühl her, 1-4 hätte eine Quote von, glaube ich, sogar 30 gegeben. 1-2 war die kleinste Quote, die es gab, nämlich 6-1, das habe ich dann nicht gemacht. Und wenn jetzt Markus schon Expected Goals Against anführt, dann ist Mainz diejenige Mannschaft, die alle Bundesligisten hier anführt, also die beste Mannschaft in der Bundesliga ist, damit man es so versteht. 4,59 ist das und bislang 3 Gegentreffer in 6 Partien. Jetzt haben sie 0-1 verloren in Leverkusen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber naja, das ist ein Leverkusen 0-0, war ja nicht weit davon entfernt, kann man machen. 4 von 5 Heimspielen, es geht gegen Union Berlin am Sonntag um 15.30 Uhr, haben sie gewonnen gegen Union. 10 Zähler nach 6 Partien unter Trainer Bo Svensson. Das ist der beste Start seit 2014, 2015. Die Quoten schauen aus wie folgt bei Bet365. Na, John, einigermaßen klarer Favorit mit 2,05 beim für den Heimsieg von Mainz, 3,5 Unentschieden, 3,6 Auswärtssieg von Union. Unschöne Szenen am Donnerstag bei den Förstern, Markus, hörte ich.
Absolut katastrophal und schreckliche Szenen eigentlich, wenn in einem Stadion Menschen, die einer israelischen Mannschaft wohlgesonnen sind, beleidigt werden und sogar versucht wird, eine Fahne anzuzünden und sowas, was ich da gelesen habe. Also das ist wirklich schlimm und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß immer gar nicht, was man dazu sagen soll.
Nee, ich sag einfach, Fresse halten, ja. Das sind genau die gleichen Kasperl, also nicht wir, aber das sind dann die sich da als Hüter des Sports, gerade die Förster da, viele Förster, die dann Rasenballsport Leipzig boykottieren und hier einen Terz aufführen und dann passiert sowas. Das entzieht denen jede Berechtigung zu irgendwas.
Es gab wohl auch Menschen auch in diesem Blog, die sich dagegen gewendet
haben. Okay, gut, dann ist gut. Dann dürfen sie.
Deswegen darf man da sicherlich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber allein, dass es ein paar gibt, die das für nötig erachten, auf diese Ebene zu kommen, das ist schon wirklich schrecklich. Zum Sportlichen vielleicht nur ganz kurz. Die Unioner zuletzt schwer zu besiegen, saisonübergreifend, endlich. Wir haben ja schon lange dieses Wort nicht mehr gehabt. Seit 7 Partien oder in den letzten 8 Partien nur eine verloren. So ist es am verwirrendsten ausgedrückt. Auswärts aber die Unioner nur einen Auswärtserfolg seit Februar oder beziehungsweise im Februar den letzten Auswärtserfolg. Ich bin heute noch nicht so sicher im Formulieren, aber es ist auch für mich erst 6.15 Uhr,
ja.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Das heißt, auswärts läuft es eben nicht immer so perfekt für Union, aber sie kommen mit Rückenwind aus ihrem Europa-League-Spiel. Die Mainzer, für meinen Geschmack, aber schon in gewisser Weise auf einem gewissen Level einfach zu stark und sehr gut und defensiv sehr gefestigt. Das ist ja auch sehr wichtig. Ich glaube, dass Mainz das Spiel gewinnen wird mit vielleicht sogar 2-0. Wenn es am Ende ein Unentschieden gibt, dürft ihr mir aber bitte nicht böse sein.
Auswärtssieg sehe ich auch nicht, aber ich glaube auch, dass Mainz gewinnen wird. Vielleicht sogar ja, 2-1, 2-0, warum auch nicht. Das war's, der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und dem Puntigamer Ultra Jensi.
Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Ja, diese Woche ein weitgereister Markus Gaub wieder. Wir haben ja am letzten Sonntag die Wahlergebnisse nicht durchsprechen können, weil wir da auch um 6.15 Uhr in der Früh aufgenommen haben. Ich darf übrigens darauf hinweisen, wir haben ein sehr, sehr schönes Rollenspiel gemacht, finde ich immer noch. Bin sehr, sehr happy damit, Michael Körner und ich. Ich habe Annalena Baerbock und Robert Habeck in Personalunion gegeben und Michael Körner war Christian Lindner. Wir haben eigentlich alles geklärt für die nächsten 12 Jahre in Deutschland und hört euch das gerne an in der Big Show. Was wird es für den Anchorman geben am Wochenende? Welche Reisen stehen an? Welche Spiele stehen an?
Es macht mir ein bisschen Angst jetzt, dieser Gedanke an ein Rollenspiel. Michael Körner und Jens Röber.
Ja, wieso? Also wieso? Wir haben uns also inhaltlich, wir konnten uns nur nicht darauf verständigen, wer der Finanzminister wird in der kommenden Regierung, weil ich habe gesagt, Christian, Finanzminister wollte eigentlich ich werden und Christian sagt dann zurück, Robert, bevor es einen grünen Finanzminister in Deutschland gibt, muss noch viel Wasser und zwar alle Flüsse runterrauschen. Aber ansonsten war das grandios.
Sehr harmonisch,
ja.
Offensichtlich.
Ja.
Am Freitag mache ich die lange Zusammenfassung von Köln gegen Fürth, die Zusammenfassung von Nürnberg gegen Hannover mit dem Hembers und dem Dusche. Am Samstagabend kommt dann auch von mir und am Sonntag, es ist ein gefühltes Spitzenspiel, St. Pauli gegen Dresden,
ja.
Zweite Liga, das ist mein Wochenende und ich hoffe, dass du an diesem Wochenende wieder als Ultra am Zaun beim Spiel deiner Tochter stehst oder ist die Saison schon durch?
Nein, also dadurch, dass sie eben letzte Woche gewonnen haben, ersparen sie sich heute die Trostrunde an diesem Wochenende, mit der sie auch noch in die Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft gekommen wären. Und eben jene Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft ist erst in 2 Wochen. Dann, also sie hat jetzt dieses Wochenende frei, was mich natürlich überhaupt nicht davon abhalten wird, als Ultra irgendwo zu stehen. Ich werde am Samstagabend noch hier in der Steiermark wahrscheinlich als Ultra der HSG Bernbach-Köflach auf die Pratzen schauen, Handball also. Und das wird eigentlich das Highlight meines Wochenendes werden, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht.
Wir wollen mal hoffen, dass da noch was anderes kommt jetzt.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.